woran soll ich denn glauben? Und ich möchte einmal auch auf den Begriff Glauben zu sprechen kommen, und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich Ihnen, die ich hier heute Abend zu sagen habe. Was ist Glauben? Das Wort Glauben kommt vom deutschen Ursprung her, von dem Wortstamm geloben. Ich gelobe etwas. Und Glauben ist nicht daran glauben, was die Tagesschau jetzt vom Wetter her sagt, dass das auch hoffentlich möglicherweise eventuell morgen so eintritt, sondern, wie Frank eben sagte, Glauben ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein oder eine Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht. Glauben hat etwas mit Verbindlichkeit zu tun, und ich möchte die Frage heute Abend einmal so stellen, woran soll ich denn glauben, weil ich oft das Gefühl habe, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die wollen mich auf den Arm nehmen. Sie können manchmal sehr tief religiös mit mir sprechen. Sehr hoch gestochen können sie sich mit mir über die Bibel unterhalten. Oh ja, wir durften in diesen Tagen hier manches Gespräch miteinander führen, mit Menschen, und immer habe ich das Gefühl, das war so, wie wir eben in der Strophe 4 gesungen haben, oder Strophe 3, einmal fällt die Maskerade, die du vor der Welt beziehst, von dir ab, wenn du durch Gericht und Gnade dich im Lichte Gottes siehst. Dass wir also manchmal ein frommes Gerede haben oder eine Sprache sprechen, um uns abzuschirmen, damit nur niemand wirklich hinter die Fassade schaut, die ich mir also aufgebaut habe, damit die Menschen nur ja den guten Eindruck von mir bewahren, den ich ihnen versuche zu vermitteln. Da gibt es in der Bibel auch so einen Menschen, der das ähnlich versucht hat, und ich möchte das einmal nacherzählen und auch teilweise vorlesen. Dieser Mensch, der heißt Nikodemus. Wir können diese Begebenheit nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 3. Und von diesem Menschen wird gesagt, dass er ein Oberster der Juden war, ein Oberster aus den Pharisäern. Nun, die Pharisäer, das waren eine tief religiöse Partei in den Juden, die es sehr ernst meinten mit ihrem Glauben, mit ihrem Leben, mit ihrer Religion, die alles taten, um Gott wohlzugefallen. Das war sehr ehrenwert, was diese Menschen taten. Auch es gibt auch heute so viele ehrenwerte Menschen, auch hier in Lütgendortmund, die danach auch leben, die sich streng an ihre Gesetze halten, und ich möchte niemanden verletzen. Das war bestimmt ein guter Beweggrund, den diese Pharisäer da hatten. Sie wollten Gott wirklich Ehre geben und wollten ihn ehren. Und sie taten alles, was im Gesetz vorgeschrieben war. Und hier dieser Nikodemus, der wird als ein Oberster dieser Pharisäer bezeichnet. Er musste dazu schon ein Stück Intelligenz haben. Er musste schon die Schule besucht haben, diese religiöse Schule der Pharisäer, damit er das auch wirklich ausleben konnte. Er musste, kurz gesagt, sein Parteibuch kennen, für das er eintrat. Und er kannte es. Und er kommt jetzt in einer ganz intelligenten Art und Weise zu einem Mann, zu Jesus Christus. Und weil es, ich sage es jetzt einmal so, ich rechne es ihm nach, weil es tagsüber da so heiß war, ist er abends gekommen. Ich will nicht sagen, dass er Angst hatte, dass er sich schämte möglicherweise. Es war vielleicht so heiß wie hier heute. Und deshalb hat er sich überlegt, ich komme abends. Und er geht abends zu diesem Jesus hin und redet ihn an: Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Junge, wenn der das zu mir gesagt hätte, da hätte ich mich tief geschmeichelt gefühlt. Das war doch was. Einmal, er redete diesen Wanderprediger, diesen Jesus da, mit Meister an. Rabbi, das war ein ganz bestimmter Titel, wir würden vielleicht sagen, Herr Professor heute. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass ihm das imponierte, was dieser Mann gesagt hatte. Die Bibel sagt uns nicht, wo er das gehört hat, aber er hatte den Drang, einfach mal mit diesem Menschen Jesus Christus zu sprechen, und zunächst eine Schmeichelei. Und ist es nicht so, dass wir auch oft für Schmeicheleien sehr empfänglich sind und dass wir auch oft Schmeicheleien gesagt bekommen, um von dem richtigen, wahren Thema abzuweichen, um eben ja einfach Position, eine Maske davor aufzusetzen, dass das nicht so deutlich wird. Und Nikodemus sagt es ihm so: Du kannst diese Zeichen und Wunder nur tun, Weil Gott mit dir ist, das ist mir vollständig klar. Und was sagt Jesus? Wie reagiert dieser Jesus auf die Schmeichelei dieses hochintelligenten, hochgradigen Pharisäers? Jesus Christus sagt zu ihm, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen oder eingehen. Das ist eine merkwürdige Antwort, eine merkwürdige Reaktion auf ja, diese Schmeichelei oder auf dieses Einführungsgespräch, das der Nikodemus da gesagt hat. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Ja, wie bitte, wie soll ich das verstehen? Ich bin doch erwachsen und ich habe doch die Schule abgeschlossen. Ich habe ausstudiert. Ich stehe mitten im Leben und jetzt bekomme ich gesagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das war das oberste Ziel der Pharisäer. Sie wollten dahin. Sie erwarteten den Messias. Sie erwarteten den Messias, der das Reich Gottes auf dieser Erde aufrichtet. Und jetzt kriegt dieser Nikodemus gesagt, dass er von Neuem geboren werden muss, dass er sonst nicht in das Reich Gottes eingehen kann. Und jetzt kommt Nikodemus auf den Boden der Tatsachen zurück. Und er stellt eine ganz menschliche Frage, die ich mit Sicherheit genauso gestellt hätte. Er sagt, wie soll das denn geschehen? Wie kann das geschehen? Und Jesus sagt zu ihm, Nikodemus, jetzt hast du schon so und so viele Semester studiert, bist vielleicht bei dem Gamaliel, bei dem höchsten Professor der Juden in der Schule gewesen und du darfst dich einen Lehrer Israels nennen und du weißt dies nicht. Du bist so intelligent, du bist so erfahren, so gebildet und so studiert. Dann sagt der Herr zu ihm, ich will dir mal sagen, wie das geht. Es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Aus Wasser und Geist geboren werden, was ist das? Nun, in der Bibel ist das Bild des Wassers immer ein Zeichen des Wortes Gottes. Wasser, das Bild der Reinigung, und Geist ist von oben her, kommt von Gott, weil Gott selbst Geist ist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Wasser und Geist meint hier Buße und Wiedergeburt. Von Neuem geboren werden ist nur möglich über den Weg der Buße. Und wenn Sie sagen, das ist auch wieder solch ein Fremdwort für mich. Lassen Sie mich das an einem ganz einfachen Bild deutlich machen. Die Bibel ist ja immer so praktisch. Wissen Sie, wenn in einem Menschen, in einer Mutter Leben gezeugt wurde, so ist in dem Mutterleib ein Baby drin von der ersten Stunde an. Die komplette Blaupause ist vorhanden in der Zygote, das ist das befruchtete Ei in der Mutter. Die Samenzelle des Mannes, ich sagte es gestern schon mal, mit 23 Chromosomen hat sich vereinigt mit der Samenzelle der Frau, mit dem Ei. Und in diesem Ei, in diesem befruchteten Ei, ist die komplette Blaupause, die komplette Information des neuen Menschen drin. Und von der ersten Stunde an, wo das Ei befruchtet ist, ist Leben da drin. Aber es ist interessant, wenn wir das einmal beobachten, solange dieses Kind von der ersten Stunde an im Mutterleib ist, 9 Monate lang, so, da führt dieses Kind ein ganz eigenartiges Leben. Zum Beispiel, das Kind hat einen Kopf und kann nicht denken. Das Kind hat Augen und ist blind. Das Kind hat einen Mund im Mutterleib und kann nicht reden und nicht essen und nicht trinken. Das Kind hat Lungen und kann nicht atmen. Das ist das Leben vor der Geburt. Aber in dem Augenblick, wo dieses Kind nach 9 Monaten zur Welt geboren wird, aus dem Leib der Mutter herauskommt, öffnen sich die Augen und es kann sehen. öffnen sich die Ohren und es kann hören, fangen an die Lungen zu atmen. Die Hebamme oder der Arzt, der dabei ist, geben dem Kind einen kleinen Klaps auf den Po, dass es Schmerz empfindet und den ersten Schrei ausstößt. Es kommt von der einen Lebensart in eine total neue Lebensart. Und so ist es mit der Wiedergeburt. Wer nicht wiedergeboren ist, der ist praktisch wie dieses Kind im Mutterleib. Er hat zwar Augen, aber er ist blind. Er hat zwar Ohren und hört nicht. Er hat Lungen und die atmen nicht. Eine Sprache, die nicht weiterhilft zur Gemeinschaft. Und die Geburt ist mit Schmerzen verbunden. Schmerzen für die Mutter und auch Schmerzen für das Kind, denn es muss zur Welt geboren werden. Und so ist auch Wiedergeburt mit Schmerzen verbunden, nämlich diese Schmerzen sind die Buße, das Erkennen müssen, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich denke, das ist das Schrecklichste im Leben, wenn ein Mensch erkennen muss, er hat sich bisher für so gut gehalten, für so fantastisch, er war so von sich überzeugt und muss das jetzt alles für null und nichtig erklären, eine Bankrotterklärung geben. Ich kann nichts tun, ich kann nichts machen. Ich denke, dass der Nikodemus da so seine Probleme hatte, als der Herr Jesus ihm das so sagt. Nikodemus fragt, wie kann das geschehen? Und der Herr Jesus sagt, der Geist weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wo er herkommt und du weißt nicht, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Kann man aus dem Geist geboren werden? Wisst ihr, Fleisch bleibt Fleisch. Und die Bibel sagt, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Und so ist auch Wiedergeburt etwas, was durch den Geist Gottes gewirkt wird. Und nur durch den Geist Gottes möglich ist. Deshalb möchte ich dir das heute Abend ganz klar sagen. Ich kann dich nicht bekehren und ich will dich nicht bekehren. Die Bibel sagt uns, dass die Güte Gottes den Menschen zur Buße leitet. Und die Bibel sagt uns in Johannes 16, Vers 8, dass der Heilige Geist den Menschen überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und dann kommt die Erklärung. Der Heilige Geist überführt den Menschen deshalb von Sünde, weil sie nicht an den Sohn Gottes glauben. Die Sünde des Menschen und deine Sünde in deinem Leben ist, deine Ursünde ist, dass du nicht an Jesus Christus glaubst. Das ist das, was Gott dir heute Abend zum Vorwurf macht. Und du kannst noch so überzeugt sein, wie gut du bist. Du kannst noch so sehr an das Gute im Menschen glauben. Die Bibel sagt, weil du nicht an Jesus Christus glaubst, an den Sohn Gottes, deshalb bist du ein Sünder. Und als Sünder bist du ein Todeskandidat. Blind, taub und nicht lebensfähig, nicht existenzfähig. Warum nicht? Weil die Folge, die Konsequenz und das Ergebnis der Sünde der Tod ist. Römer 6, Vers 23. Nikodemus kommt zu der betretenen Frage, wie kann das geschehen, dass ein Mensch von Neuem geboren wird? Und ich sagte schon immer wieder, die Bibel ist so logisch, weil sie selbst der Logos Gottes ist, das Wort Gottes. Und die Bibel ist so praktisch. Und unser Herr Jesus erzählt dem Nikodemus, der ja nun die Bibel, das jüdische Alte Testament in- und auswendig kannte, ein ganz knallhartes Beispiel, wie das geschieht. Und er sagt, gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, an den Sohn des Menschen, ewiges Leben hat. Wie war das denn? Es ist interessant, die Schlange spielt eine ganz, ganz brutale Rolle in der Heiligen Schrift. Die Schlange begegnet uns schon als Wesen, als Bild, als hier auf den ersten Seiten der Bibel. Und die Schlange war früher einmal, bevor der Mensch in Sünde fiel, ein hochintelligentes Wesen. Und sie muss unheimlich schön gewesen sein, denn wir lesen, dass die Schlange der Eva imponierte. Wenn wir heute eine Schlange sehen, dann sind die Frauen die Ersten, die weglaufen. Aber da, als die Schlange zu der Eva kam und sagte, sollte Gott wirklich gesagt haben, da blieb die Eva stehen, die lief nicht vor der Schlange weg. Die Schlange muss der Eva imponiert haben. Nun, die Wissenschaft hat nachgewiesen, dass die Schlange einmal ein anderes Tier gewesen ist, als sie heute ist. Die Schlange hat Arme und Beine gehabt. Es gibt heute noch fernöstliche Python-Schlangen, das sind diese Riesenschlangen, Boa Constrictor zum Beispiel, wo man heute noch unter dem Schuppen, der Schuppenhaut der Schlange die Ansätze von Armen und Beinen nachvollziehen kann. Sie sind noch da. Heute ist die Schlange degradiert, heruntergekommen, ein heruntergekommenes Wesen. Wodurch? Durch die Sünde. Und lass dir eins sagen, Sünde macht hässlich. Sünde erregt Ekel. Das ist der Grund, warum sich Menschen heute vor Schlangen auch fürchten. Weil Satan die Gestalt einer Schlange annahm, als der Böse von Anfang, als der Vater der Lüge, als der Menschenmörder von Anfang, ist die Schlange auch heute das degradierte Tier, vor dem sich die Menschen fürchten. Man denkt gleich an Hinterlist. Und genau das musste Mose jetzt in der Wüste tun. Die Schlange, die den Menschen verführt hat, wurde als das Erlösungsmittel in der Wüste benutzt. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Was musste Mose tun? Was war geschehen? Das Volk Israel war schon jahrzehntelang durch die Wüste gezogen. Und irgendwann hatten sie auf Deutsch gesagt, die Nase voll und sagten, Mose, wir wollen nicht mehr. Uns ekelt vor der gleichbleibenden Speise. Ach, wie oft habe ich das in diesen Tagen hier gehört. Mich kotzt mein Leben an. Immer dasselbe. Ich will nicht mehr. Und dahin war Israel, das Volk Israel, auch gekommen. Und sie sagten, Mose, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Da war Wohlstand, da ging es uns gut, da waren wir zwar versklavt. Und dann reagiert Gott auf diese Anschuldigungen seines Volkes, dass er sich auserwählt hat. Und die Bibel sagt uns, Sie können diese Begebenheit nachlesen in 4. Mose 21, Gott sandte feurige Schlangen. Sarept, sagt der Urtext da, das waren hochgiftige Schlangen, die das Volk bissen und es starb viel Volks. So wird es uns in 4. Mose 21 gesagt. Und als die Menschen in Israel erkannten, als sie sich vor Schmerzen krümmten, da schrien sie, Mose, wir haben gegen dich und gegen diesen Gott gesündigt. Bitte für uns, dass wir gerettet werden. Und Mose schrie zu Gott. Und Gott sagte da etwas ganz Eigenartiges. Gott sagte, mache dir eine feurige Schlange. Wie kann ich eine feurige Schlange machen? Solch eine Schlange, wie die Schlangen waren, die das Volk gebissen haben, mach dir die aus Bronze im Feuer geläutert. Durchspieße sie als das Zeichen, dass sie tot ist und hänge sie auf an einem Pfahl. Und Gott sagte, jeder, der diese Schlange, diese eherne, diese bronzene Schlange anschauen wird, wird gesund werden. Unser Herr Jesus vergleicht sich mit dem Bild dieser Schlange in der Wüste. Und erlauben Sie mir einmal heute Abend, dass meine Fantasie mal etwas mit mir durchgeht. Ich bin sonst sehr realistisch, aber wenn ich mir das vorstelle, was in 4. Mose 21 geschehen ist, und ich möchte jetzt einmal mit einem Mose in der Wüste sein, bei dem Volk Israel. Da waren hunderttausende Menschen, die von dieser Schlange, von diesen furchtbaren Schlangen gebissen war. Und Gott verlangte von diesen zum Tode verurteilten Menschen, von diesen Todeskandidaten, den persönlichen Blick auf die Schlange. Es gab keinen Stellvertreter. Es gab keinen Papst. Es gab keine Kirche. Es galt auch nicht die Zugehörigkeit zum Volke Israel. Sie waren alle Todeskandidaten, weil sie gesündigt hatten und sie hatten den Tod vor Augen, dass sie sterben mussten. Und Gott sagt, ich biete dir eine einzige Chance. Schau auf die eherne Schlange und du wirst gesund werden. Und ich stelle mir jetzt einmal vor, Mose kommt in das erste Zelt. Und da liegt da so ein alter Opa, 80 Jahre alt. Und Mose sagt, Opa, schau auf die Schlange da draußen. Du wirst gesund werden. Der Opa sagt, ach weißt du Mose, 80 Jahre Lebenserfahrung. Ich muss so bald sterben. Nee, lass mich damit in Ruhe. Meine Erfahrung hat anderes gezeigt. Ich kann nicht mehr glauben. Mose sagt, schau auf die Schlange und du wirst gesund werden. Dann kommen wir vielleicht an das nächste Zelt. Und da liegt ein Schriftgelehrter drin, auch von einer Schlange gebissen. Und Mose sagt, schau auf die Schlange. Ach, weißt du, sagt der Schriftgelehrte, Mose, lies mal die Schriften. Da steht drin, dass die Sünde eindeutig mit dem Tod bestraft wird. Mose sagt, schau auf die Schlange, die Gott dir als das Sühnungsmittel gegeben hat und du wirst gesund werden. Dann kommt Mose in das nächste Zelt und da ist ein Mensch drin, der an seinem Leben verzweifelt ist. Und er sagt, ach weißt du Mose, das mit dem Glauben, ich kann dir das nicht glauben, dass die Schlange mir hilft. Mose sagt, schau doch bloß auf die Schlange, du brauchst sie bloß anzublicken, aber du musst es persönlich tun, wenn du es nicht tust, wirst du nicht gesund werden. Und er sagt, ach Mose, ich weiß nicht, ich kann das nicht glauben. Dann kommt er in das nächste Zelt, da liegt ein junger Mann drin. Und auch dem sagt Mose, schau auf die Schlange. Und er sagt, weißt du, Mose, ich sitze seit 5 Jahren im Knast und mich ödet das alles an. Ich komme doch sowieso nicht mehr raus. Mein Leben hat doch keinen Sinn. Warum soll ich noch auf die Schlange gucken? Mose sagt, schau auf die Schlange und du wirst gesund werden. Dein Leben bekommt einen Sinn. Und dann kommt er vielleicht in das nächste Zelt und da ist ein 5-jähriger Junge, der auch von den Schlangen gebissen wurde. Und Mose sagt, schau auf die Schlange. Du wirst gesund werden, Gott hat es gesagt. Und der Junge schaut auf die Schlange und wird gesund. Entschuldigen Sie mir diese vielleicht etwas große Abschweifung. Aber genau das ist, was ich versuche Ihnen heute Abend deutlich zu machen. Gleich wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an den Sohn glaubt, ewiges Leben hat. Wiedergeburt besteht aus der persönlichen Inanspruchnahme des Opfertodes und der Auferstehung Jesu Christi. Du musst deinen Blick ganz persönlich auf diesen Jesus Christus richten. Und du musst ganz persönlich diese Entscheidung zu diesem Jesus Christus hintreffen. Dieser Jesus Christus wurde für dich an das Kreuz genagelt und zum Tode verurteilt. So wie Mose die Schlange durchspießen musste in der Wüste. Ich habe mir das oft vorzustellen versucht. Mein Heiland am Kreuz auf Golgatha. Wie furchtbar muss er ausgesehen haben. Die Bibel sagt uns, er hatte nichts an sich, das wir seiner begehrte. Er war so hässlich am Kreuz. Warum? Weil Sünde hässlich macht. Die Sünde der ganzen Welt lag auf ihm und er hat sie mit in den Tod genommen. Und so wie die feurigen Schlangen in der Wüste das Bild sind der Folge der Sünde Israels, so ist auch der Tod das Bild der Sünde und die Folge der Sünde. Und die Bibel sagt uns in Hebräer 2, Vers 14, dass Jesus Christus durch seinen Tod dem die Macht nahm, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Jesus Christus hat den Teufel und die Folge des Teufels mit den eigenen Waffen geschlagen, indem er sich ans Kreuz schlagen ließ mit deiner und mit meiner Sünde. Und er hat deine und meine Sünde mit in den Tod genommen, damit du leben darfst. Woran soll ich denn glauben? Was ist Glauben? Glauben ist das, was vielleicht der fünfjährige Junge dort in der Wüste im Zelt tat. Dass er das tat, was Mose ihm sagte: Schau auf die Schlange und du wirst gesund werden. Glauben ist heute Abend für dich das, dass du das für dich in Anspruch nimmst, was die Bibel sagt. Es ist nicht zu Ende mit der Schlange in der Wüste. Jesus Christus bringt dem Nikodemus hier die Begründung, warum es so ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Johannes 3, Vers 16, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist nicht ein damit rechnen, wie das Wetter morgen wird, sondern Glauben ist das bewusste Geloben Gott gegenüber: Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein Todeskandidat und ich kann mir selbst nicht helfen. Ich liege hilflos da nieder, von der Sünde gebunden, voll Dreck und voll Schmutz, und ich kann mich nicht selbst daraus befreien. Und die Bibel sagt: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das ist der einzige Weg, der dir die Rettung bringt. Ewiges Leben. Ewiges Leben ist eine göttliche Dimension, die wir als Menschen, die wir so unvollkommen sind und in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben, hier nicht voll erfassen können. Aber ewiges Leben bedeutet ewige Existenz voller Freude, voller Gnade, voller Liebe und voller Vollkommenheit. Und jetzt wirst du sagen: das schaffe ich nie. Da gebe ich dir recht. Das wirst du nie schaffen. Aber einer hat es für dich geschafft: Jesus Christus. Und ich sage dir in diesen Tagen, dass dieser Jesus Christus der einzige sündlose Mensch ist, der jemals auf dieser Erde lebte. Und als dieser sündlose Mensch ging er ans Kreuz mit der Schuld der ganzen Menschheit. Und das Faszinierende an diesem Werk von Golgatha war das, dass die Menschen zwar diesen Menschen Jesus Christus zum Tode verurteilen konnten und ihn auch töten konnten, aber dass der Tod als die fürchterlichste Folge der Sünde und des Teufels nicht in der Lage war, diesen Jesus Christus festzuhalten. Er musste auferstehen, weil das Gesetz der Sünde auf ihn nicht zur Anwendung kam. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und weil Jesus Christus der erste Mensch ist, der aus dem Tod herausgekommen ist, und nach dem Hebräerbrief durch alle Himmel hindurchgegangen ist und der erste Mensch ist, der beim Vater, bei Gott ist. Deshalb ist er auch der erste und der einzige Weg zu diesem heiligen, furchtbar gerechten Gott geworden. Und deshalb ist auch nur in diesem Jesus Christus alleine das Heil. Jesus Christus sagt dem Nikodemus noch etwas. Und so wie er es dem Nikodemus sagt, so sagt er es dir jetzt. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Der Name des eingeborenen Sohnes Gottes? Jesus Christus. Jesus ist ein griechisches Wort. Im Hebräischen heißt es Josua. Und deshalb heißt dieses Wort Josua Jehova Jahwe. Das hebräische Wort ist Rettung. Wenn zum Beispiel die Zeugen Jehovas das Wort Herrn im Neuen Testament durch Jehova ersetzen, so ist das ein technischer Rückschritt, weil sie nur Jehova sagen, der Herr, der Heerschar, der Ewigseiende. Jesus ist mehr, weil Jehova, Jahwe, der Gott des Alten Testaments Rettung ist. Und Christus heißt Erlöser, der Messias, ja, der Heilsbringende. Jesus Christus, Gott ist Rettung. In ihm allein ist das Heil. Wer nicht an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat. Merkst du, das ist nicht nur eine Intelligenzfrage. Das ist nicht nur eine Sache des Verstandes. Der Verstand gehört ganz klar dazu. Ich muss erkennen, dass ich ein Sünder bin. Das muss ich mit dem Verstand. Ganz klar. Jawohl, im Lichte Gottes kann ich nicht bestehen, egal wie groß oder wie klein mein Verbrechen ist. Ich bin ein Sünder. Und wenn meine Sünde nur, in Anführungsstrichen, darin besteht, dass ich nicht an Jesus Christus glaube. Johannes 16, Vers 9. Das Zweite, was passiert, das ist Sünde bekennen. Das ist die Forderung Gottes. Da ist er unnachgiebig drin. Du musst deine Dinge, deine bösen Dinge, deine Sünde vor Gott beim Namen nennen. Es gibt kein billiges Evangelium. Du musst deine Bankrotterklärung abgeben. Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Und weil ich ein sündiger Mensch bin, kann ich nur zu dir kommen und bei dir meine Sündenschuld abladen. Und die Bibel sagt uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus Christus sagt weiter, in Vers 36 dieses Kapitels, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und es ist mir ein Anliegen, dir das in diesen Tagen deutlich zu machen, dass es keinen billigen lieben Gott gibt, sondern dass es nur einen Gott der Liebe gibt, der die furchtbare Forderung des gerechten Gottes, Tod, dem Sünder, erfüllt hat, indem er seinen eigenen Sohn zum Tode verurteilte, damit du heute Abend leben kannst. Aber die Forderung ist, dass du an den Sohn Gottes glaubst. Und Jesus Christus sagt nicht von ungefähr, wer aber dem Sohne Gottes nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Zum Glauben gehört Gehorchen. Und Gehorchen bedeutet, sich unter einen anderen stellen. Wer dem Sohn Gottes nicht gehorcht, das heißt, wer den Sohn Gottes nicht als seinen Herrn und Heiland anerkennt und das auch bekennt, wird das Leben nicht sehen. Und deshalb bedeutet Buße und Wiedergeburt Folgendes ganz klar. Ich muss umkehren zu diesem heiligen Gott. Ich kann das nur dadurch, dass ich sage, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe gesündigt, egal wie klein, wie groß meine Sünde ist. Vergib mir meine Schuld. Ich muss meine Sünden bekennen, nachdem ich sie erkannt habe. Und dann antwortet Gott mit der Geburt von oben her, von neuem her, indem er dir sagt, ich habe dir vergeben, vor 2000 Jahren, als mein Sohn am Kreuz auf Golgatha für dich und deine Sünde gerichtet wurde. Weil du bereit bist, das Gericht Gottes am Kreuz auf Golgatha für dich persönlich in Anspruch zu nehmen, das zu glauben, das im Gehorsam wahrzunehmen, damit kommst du nicht mehr in das Gericht Gottes über die Sünde. Wer aber diesem Wort Gottes, wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorcht, wird das ewige Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die Bibel sagt uns in Galater 6, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Gott sieht jeden Menschen, auch dich, für jede Sünde, die du in deinem Leben hast, zu einer ganz brutalen Verantwortung. Er wird dich herausfordern für jede Sünde, die du getan hast. Was ist das für ein furchtbarer Gott, der seinen eigenen Sohn zum Tode verurteilt am Kreuz auf Golgatha, weil Gott Sünde hasst? Und da bildest du dir vielleicht ein, dass du einmal vor diesem Gott bestehen kannst? Niemals. Was hast du zu bringen? Wie willst du deine Sünde abbezahlen? Wenn dich die Justiz hier nach dem deutschen Gesetz verurteilt hat, ist das vor Gott noch lange nicht bereinigt. Du musst es Gott selber sagen. Du musst Gott selber sagen, ich habe gesündigt. Herr, ich bekenne das vor dir. Und wenn du heimlich in deinem Leben Ehebruch begangen hast und es kein Mensch gesehen hat, Gott hat es gesehen. Die Bibel sagt, was hier in der Finsternis auf Erden gesprochen wird, wird im Lichte gesehen. Und was du hier auf Erden zudeckst, das wird Gott einmal schonungslos aufdecken. Und wenn du dir da einmal darüber klar wirst, dass du nichts in deinem Leben tun kannst, was nicht hochtransparent ist im Angesicht Gottes. Gott registriert alles, egal wo du es tust und wo du es getan hast. Und er wird dich bis zur letzten Konsequenz zur Rechenschaft ziehen. Und womit willst du bezahlen? Wir brauchen nicht dabei stehen bleiben. Die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christus. Und so ist das Evangelium vom Kreuz nicht nur, entschuldige die brutale Botschaft, dass ich dir sagen muss, du bist vor Gott schonungslos ein Sünder, der zum Todes verurteilt ist, ein Todeskandidat. Sondern Evangelium ist auch die Aussage, dass Gott alles getan hat, um deine Ewigkeit zu klären. Er bietet dir an das ewige Leben. Jeder, der das Gericht Gottes am Kreuz auf Golgatha für sich in Anspruch nimmt, das ist nur möglich über die Bankrotterklärung der Buße, des Bekennens der Sünden und der Sündenschuld. Der kommt nicht mehr ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Aber wenn du heute Abend nach Hause gehst und sagst, das Gericht von Golgatha, wo Gott so furchtbar die Sünde der Welt richtete, geht mich nichts an, dann bleibt deine Schuld vor Gott unvergeben und du hast keine Chance, sie mehr zu bereinigen. Die Bibel sagt uns zweimal im Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 7 und Kapitel 4, Vers 7, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Komm heute Abend zu diesem Jesus. Also hat Gott die Welt geliebt. Nicht nur die Juden, das war eine Katastrophe für den Nikodemus, als Jesus ihm das sagte. Es war ihr Gott. Nein, Jesus Christus sagt, er hat die ganze Menschheit geliebt. Er hat dich geliebt hier in Lütgendortmund. Und weil er dich so geliebt hat, hat er seinen einzig geborenen Sohn gegeben, auf dass jeder, der an ihn glaubt, der zu ihm kommt, der ihm gehorcht, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Heute Abend sage ich dir noch einmal mit 5. Mose 31, Gott sagt da, ich biete dir das Leben und den Tod. So wähle das Leben, damit du lebst. Leben ist mehr. Wir wollen miteinander stille werden. zum Gebet.